Herzlich willkommen zu Vertrieb trifft Recht, dem Podcast für B2B-Handel und den Vertrieb. Mein Name ist Johannes Brandt und ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht.
Und mein Name ist Sascha Gleisner, ich bin Vice President of Sales Strategies in der Schifffahrtsindustrie.
Wir sprechen heute über den Bullwhip-Effekt.
Einen Begriff, der aus dem Supply Chain Management stammt, aber auch eine juristische Dimension hat. Wir klären, was das ist, warum es für viele Unternehmen teuer wird und wie man ihn rechtlich vorbeugen kann.
Darum geht es und jetzt geht's los. Ja, Sascha, was sollen wir sagen?
Smalltalk, nachdem ich jetzt ungefähr dreimal das Intro verkackt habe. Aber ihr hört das nicht. Ihr
habt die super.
Genau.
Würden wir.
Ja, man kann sagen, das war perfekt, nahezu perfekt, würde ich sagen. Mit meinem engelsgleichen Sprechprogramm, wollte ich schon sagen. Ja, genau.
Wir haben ja beide als Familienväter. Familienväter eigentlich genug Erfahrung im Vorlesen. Deswegen habe ich dir diesen schwierigen Satz zugemutet.
Ja. Ich habe es auch geschafft, aber ich habe mich einfach zweimal verhaspelt, was durchaus vorkommen kann. Ich mag da mich zurückerinnern an ungefähr 10 Folgen zurück, als wir, keine Ahnung, mal 5 Minuten Pause machen mussten, weil Johannes nicht mehr konnte, weil er nicht mehr aus dem Lachflash rausgekommen ist, nur weil ich Schifffahrtsindustrie gesagt habe. Dieses Mal war es andersrum. Ja, jetzt. Hast du da eine Rache
bekommen? Ja, aber wir haben es geschafft und wir hatten ein wunderschönes Intro, würde ich sagen.
Ja.
Und jetzt.
Ja. Wir zumindest. An. Ja, jetzt fangen wir an. Fangen wir heute standardmäßig an oder darf
Stell
ich die
du
Frage
heute
stellen?
Jetzt nochmal die Frage.
Okay. Als du das in der letzten Folge angekündigt hast und ich das gelesen habe in unserem Leitfaden, habe ich ganz kurz gehofft, dass du dich verschrieben hast. Als ich Bullwhip-Effekt gelesen habe, da habe ich ganz kurz gehofft, er hat sich verschrieben, das heißt Bullshit-Effekt. Aber es gibt wohl tatsächlich in der juristischen, auch in der Supply Chain Management-Welt, den Bullwhip-Effekt. Erklär uns, was das ist und was genau wir da erwarten können von diesem Wort.
Also tatsächlich hätte ich dich jetzt auch im Sinne von genial daneben dieser TV-Show gerne mal raten lassen, was das ist. Aber wir haben die Folge heute anders gestaltet. Aber werden lustige Sachen rausgekommen. Also, erster Punkt, Bullwhip bedeutet übersetzt Peitsche. Und es ist ein Begriff aus dem Supply Chain Management, weil wenn man so eine Peitsche schlägt, dann macht die ja so Wellen. Also im Prinzip am Anfang ist der Ausschlag am stärksten und am Ende wie in so einer Amplitude geht er runter. Kannst du dir das vorstellen? Also am Anfang großer Ausschlag, am Ende kleiner Ausschlag.
Ich wollte gerade sagen, du hast noch
nie
in deinem Leben eine Peitsche geschlagen.
Dann
würdest du nämlich wissen,
ja.
Kleiner Exkurs zu Bullwhip, dann gehen wir direkt zurück ins Thema. Wenn man die Peitsche schlägt, schlägt man eine Öse. Das heißt, und das macht nachher auch den Ton, den Knall im Prinzip. Du schlägst ja nicht in die Luft, sondern die Peitsche schlägt sich selber sozusagen. Das heißt, die hat eine Öse und an dem Stiel oder an dem Schaft, wo du sie hältst, je nachdem, ob es eine Peitsche ist mit einem sehr langen Seil oder eben eine Kuhpeitsche, macht die eine kleine Öse und diese Öse wandert im Prinzip diesem Strang entlang und schlägt am Ende dann zu.
Sascha, so. bist du Cowboy?
Ich habe das gelernt. Nein, aber ich habe in meinem Leben, falls jemand da draußen mit dem Begriff Carpaccio etwas anfangen kann, es gibt in der Fasnacht, also im Fasching, in der Fasnacht, hier im Süddeutschen gibt es Carpaccien. Die sollen den Winter vertreiben. Die schlägt man. Und das sind relativ lange Seile. Die sind teilweise 3,5 bis 4 Meter lang. Und die schlägst du mit so einem Stiel und die haben eine gewisse Schlagtechnik, so hin und her wippen. Und da machst du eben auch diesen Kringel, den siehst du dort richtig entlanglaufen, weil das so ein langes Ding ist. Und so ist es aber auch mit Kuhpeitschen, die du so schlägst. Du hast ja immer so einen Kringel, weil du schlägst die ja hin und her. So, gut, Exkurs gelungen. Also Bullwhip, aber es geht in die gleiche Richtung. Es fängt groß an und wird unglaublich knallen.
Okay, genau. Wie auch immer, auf jeden Fall ist nur die Metapher entscheidend für das, was wir hier besprechen wollen. Denn das, was gemeint ist, ist, dass wenn man sich eine Lieferkette vorstellt, dann geht das ja am Anfang vom Produzenten zum Großhändler, zum Händler, vielleicht dazwischen noch ein weiterer Händler. Also das heißt, es geht am Ende von groß zu klein. Und der Bullwhip-Effekt ist ein Begriff, eine Metapher aus dem Supply Chain Management, also aus dem Lieferkettenmanagement, der beschreibt, dass wenn ich am Anfang kleine Ausschläge habe, also zum Beispiel derjenige, der Händler am Ende ein bisschen mehr bestellt, dass der Großhändler mehr bestellt, der Zwischenhändler mehr bestellt, der Großhändler mehr bestellt und am Ende beim Produzenten riesige Bestellungen auflaufen, die dann am Ende aber, wenn sie geliefert werden, gar nicht abgearbeitet werden können und alle vor vollen Legern sitzen und gar nicht wissen, was sie mit der Ware anfangen sollen.
Hast du ein Beispiel?
Selbstverständlich.
Da sind wir wieder. Ich bin ein praktisch orientierter
Mensch. Das haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Richtig, du bist ein praktisch orientierter Mensch.
Ja. Also, manche sagen auch dumm, aber ich bin praktisch orientiert. Ich finde, das wirkt sehr klug.
Also, ich glaube, das, was ich jetzt gleich beschreibe, das gab es nicht nur in der Fahrradbranche während der Corona-Zeit. Aber da habe ich es halt mitbekommen, weil ich in der Branche ein bisschen berate und auch privat interessiert bin. Da war es tatsächlich ein bis heute andauernder Effekt, dass in der Corona-Zeit, wo die Leute viele andere Sachen nicht machen konnten, keinen Mannschaftssport machen konnten und so, auf einmal wie verrückt Fahrräder gekauft haben, das dazu geführt hat, dass die Händler sagten so, wir brauchen mehr Fahrräder, bei den Zwischenhändlern mehr bestellt haben, bei den Großhändlern mehr bestellt haben und die Produzenten am Ende, die Hersteller, einfach wie wild ihre Kapazitäten raufgefahren haben. Ja, und jetzt am Ende halt alle vor abzuarbeitenden Bestellungen sitzen, teilweise Händler, die Ware gar nicht abnehmen wollen und nicht abnehmen können, unter Liquiditätsproblemen leiden und so weiter. Also da ist es ein klassischer Bullwhip-Effekt. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht bekannt ist aus anderen Branchen, ob es da genauso war, aber in der Fahrradbranche habe ich es auf jeden Fall beobachtet.
Also vielleicht jetzt nicht bezogen auf die Corona-Pandemie, wobei wahrscheinlich ein wahnsinnig gutes Beispiel wäre dort wahrscheinlich die Massenproduktion von Masken, die ja in eine unermessliche Sphäre getrieben wurde und mit einmal war das nicht mehr notwendig und dann waren die Lager voll mit diesen FFP2-Masken. Mhm. Ich glaube, das war ähnlich. Man kann das, glaube ich, bei jedem Trend beobachten. Also egal, vielleicht in der Modeindustrie oder hier Schuhthematik oder sowas, wenn immer Schuhe sehr angesagt sind, dann werden davon ja große Mengen produziert. Oder Fahrzeuge. Ich glaube, VW ist da ein gutes Beispiel mit ihrem ID3. Das Ding will keiner mehr kaufen, aber man hat halt produziert ohne Ende, weil man davon ausgegangen ist, die Elektrofahrzeuge gehen genauso gut weg wie die Verbrenner. Und das ist leider nicht so. Und deswegen hat VW jetzt einfach den Hof vollstehen mit ID3. Und ich glaube, das ist genau das, was du hier als Beispiel gebracht hast mit der Fahrradindustrie. Also da fallen mir dann schon noch ein paar mehr ein. Aber was ich spannend finde jetzt, wo stellst du jetzt die juristische Verbindung her? Weil das, was wir jetzt besprochen haben, ja cool, das ist ein wirtschaftliches Phänomen aus meiner Perspektive. Wo ist die juristische Komponente da drin? Mhm. Dimension, wie wir es genannt haben?
Also die juristische Komponente oder die Dimension liegt darin, dass wir entlang dieser Lieferkette Verträge haben. Also das heißt, wir haben einmal den Vertrag des Händlers mit seinem Zwischenhändler, der Zwischenhändler mit dem Großhändler, der Großhändler mit dem Hersteller. Alle sind ja untereinander vertraglich gebunden und das teilweise sehr unterschiedlich. Also der eine hat einen Vertrag über 2, 3, 4, 5 Jahre, der andere macht das Ganze nur auf Abruf. Und wenn der Händler jetzt an der Stelle sagt, nach 2 Jahren, als wenn die Ware dann kommt, ich brauche das nicht mehr, dann geht halt der Streit los. Ne? Wer ist verpflichtet, wer muss abnehmen, kann man die Ware stornieren nach so und so langer Zeit? Habe ich Abnahmeverpflichtungen verletzt? Entsteht daraus irgendein Schadensersatzanspruch? Gibt es Stornorechte? Also das Ganze hat eine extreme rechtliche Komponente.
Okay, das heißt, so ein Bullwhip-Effekt, je nachdem, wie gut oder schlecht er gemanagt wird oder wie stark der Trend auch ist vielleicht, kann am Ende des Tages zu brutalen Rechtsstreitigkeiten führen, oder?
Genau, und später haben wir noch ein paar Punkte mit dabei, was man dagegen tun kann. Aber erstmal sollten wir vielleicht nochmal die Rechtslage kurz betrachten. Der simpelste Spruch hier an der Stelle ist, und das ist kein juristischer Spruch, sondern ein lateinischer, pacta sunt servanda, Verträge sind zu erfüllen. Und das ist ja.
Liebe Zuhörer, ich habe darauf gewartet, seit wir unser Konzept umgestellt haben, diesen Podcast wöchentlich zu bringen, mit kürzeren Folgen, hat das ja schlagartig los nachgelassen, dass Johannes hier mit komischen Worten um sich wirft. Jetzt ist es kein juristisches Wort, aber es fängt schon wieder an. Pacta sunt servanda.
Verträge, ich kann mich daran erinnern, wie du in der Folge, als wir da über den perfekten Liefervertrag gesprochen haben, wie sehr du dich gefreut hast über den Ausdruck Präambel. Nee, Rubrum war es.
Ja, Präambel und Rubrum. Und Rubrum, ja, da, ja, ich weiß auch in unserer Zusammenfassung des Jahres 2024 habe ich diese ganzen Worte einfach als Effekt, war das. Aber es kommt auf meine Liste.
Verträge sind zu erfüllen. Und das ist relativ einfach, wenn so Fragen kommen wie komme ich denn aus dem Vertrag raus? Dann ist die erste Antwort immer darauf gar nicht. Wenn man einen Vertrag geschlossen hat, dann muss man den erfüllen. Es kann Ausnahmen geben, ne?
Ausnahmen geben. Okay, ich wollte gerade sagen, ne, dieser Bullwhip-Effekt, den du gerade beschrieben oder den wir beschrieben haben, den du erklärt hast, wo wir jetzt auch ein paar Beispiele dazu genannt haben. Jetzt gehen wir mal zur Fahrradindustrie zurück. Jetzt können die das aber gar nicht mehr abnehmen, weil ich sag mal, jetzt steht dein Laden voll mit Fahrrädern. Und du verkaufst mal per se nicht mehr so viele wie die letzten Monate noch, weil die Nachfrage einfach nachgelassen hat. Du, dein Lager ist voll. Wo willst du dieses Zeug auch hinnehmen? Also du hast ja, du hast Verträge, das verstehe ich, dass Verträge müssen erfüllt werden oder sind zu erfüllen. Aber wenn du es de facto nicht kannst und dich das dann am Ende des Tages auch in einen Konkurs bringt, hat ja da auch dein Lieferant nichts davon, weil du kannst ihn ja dann auch nicht mehr bezahlen. Also muss es doch da eine rechtliche Lücke geben, beziehungsweise eine Ausnahme,
so hast du es gesagt. Also zwei Punkte tatsächlich an der Stelle. Der erste Punkt ist Ausnahmen, wenn der Jurist da grundsätzlich, da meint er nicht, ist immer so, sondern er meint halt eben grundsätzlich. Also das ist der Grundsatz und jetzt kommen die Ausnahmen. So.
Die Juristen, grundsätzlich ist doch einfach, dass es grundsätzlich so ist.
Okay, ja. Gut. Ja, alles gut. Jetzt kommen dann die Ausnahmen. Bitte. Und eine Ausnahme ist eben tatsächlich, und das war in der Fahrradbranche sehr stark zu beobachten, dass wirklich erst nach 2 Jahren geliefert wurde. Also dass dann halt sogenannte Vorordern irgendwann platziert wurden und das halt auf Grundlage dieser Vororder dann bestellt wurde. Und dann konnten aber die Hersteller das gar nicht produzieren in einem irgendwie adäquaten Zeitraum. Und plötzlich kommen die aber nach 2 Jahren später an. Und ich habe Geschichten gehört von Leuten, die sich dann auf dem Hof versteckt haben und den Lieferanten mit dem LKW suggeriert haben, so hier ist keiner zu Hause gerade. Tatsächlich, also ja auch extrem brutale Situation für die Händler, aber so habe ich es mir erzählen lassen, dass es teilweise so lief. Wenn das jetzt tatsächlich so war, also es dauert 2 Jahre und dann kommen die an und dann wäre das klingt jetzt so ein bisschen doof, weil es halt so hättest du mal mäßig klingt, aber dann wäre der richtige Weg gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo die Verspätung sich abzeichnet, zu sagen, eventuell mit einer Fristsetzung, so jetzt liefer mal und ansonsten tritt man vom Vertrag zurück. Wenn man das nicht tut und dann kommt jemand an nach 2 Jahren, dann sieht es relativ schwierig aus, aber das war jetzt nur der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, klar, wenn ich das nicht bezahlen kann, wenn ich zahlungsunfähig bin, wenn ich überschuldet bin, dann bin ich vielleicht schon in der Insolvenz, dann muss ich einen Insolvenzantrag stellen und muss mir da vielleicht tatsächlich die Unterstützung holen, um irgendwie aus der Situation rauszukommen. Es gibt da Sanierungsmaßnahmen und so weiter. Also nicht zu früh den Kopf in den Sand stecken, sondern was tun.
Kann ich den Bullwhip-Effekt auch vorbeugen, vertraglich beispielsweise?
Habe ich da Möglichkeiten? Also ein paar habe ich mitgebracht. Ich fange mal mit dem ersten an. Also, und zwar würde diese erste Option wie folgt aussehen. Ich vereinbare zwischen Großhändler und Hersteller, dass ich dem Hersteller regelmäßig Marktinformationen gebe. Das ist auch meistens schon so geregelt in guten Vertragshändlerverträgen, in Distributorenverträgen. Ich möchte ja nämlich tatsächlich eigentlich genau diese Situation vermeiden. Der Hersteller hat ja nichts davon, wenn er am Ende Überkapazitäten produziert und sich am Ende der Zwischenhändler, der Großhändler damit rumplagen muss. Das heißt, erster Punkt, ich würde, da hat der Händler noch nichts von, aber wenn es darum geht, wie der Markt das insgesamt regelt, dann würde ich sagen, müssen sich Vertragshändler, Großhändler, Zwischenhändler oder wie auch immer mit dem Hersteller sollten sowas vertraglich vereinbaren. Punkt 1.
Okay, das heißt, der muss einfach vertraglich geregelt sein. Gibt es noch weit? Also, wenn du sagst, Punkt 1, hast du mehr
mitgebracht. Genau, ein paar kommen noch. Lagerhaltung. Also, das ist jetzt tatsächlich gar nichts Juristisches, sondern eine praktische Sache. Man kann das auch vertraglich regeln. Also, Vertragshändler und Großhändler oder Großhändler und Hersteller, Vertragshändler und Hersteller können die Lagerhaltung regeln. Denn der Bullwhip-Effekt entsteht ja vor allen Dingen deshalb, weil die Unternehmen am Ende der Lieferkette, also die kleinen Händler, die Bestellungen, die sie haben wollen, nicht sofort bekommen. Das heißt, am Ende reagieren deshalb alle so übertrieben, weil der Händler nicht einfach sagen kann, in der Corona-Pandemie jetzt zum Beispiel, boah, ich brauche mal 20 Fahrräder von dem Modell. So, wenn er das könnte, dann bekommt er die geliefert nächste Woche, verkauft die und bestellt dann wieder 20. Dadurch aber, dass zwischenzeitlich er gesagt bekommt, ja, schwierig mit der Lieferung, dreht er halt durch und rechnet das hoch aufs nächste Halbjahr, aufs nächste Jahr und bestellt deswegen viel zu viel. Der Großhändler bestellt wieder zu viel, der Hersteller produziert zu viel. Also das heißt, Lagerhaltung, eventuell auch vertraglich geregelt, kann das Problem regeln.
Just-in-Time-Lieferung, also wobei das ja in dem Moment wahrscheinlich schwierig geht, aber wäre mit einer guten Planung im Prinzip verbunden. Von dem her, okay, Punkt 2, klar. Wie viele Punkte haben wir insgesamt? Also ich würde vorausgehen, 5. Ah, okay, dann ist mal einfach für mich zu fragen.
Was ist denn Punkt 3? Das, was wir vorhin besprochen haben, also die Rechtslage überhaupt zu kennen, so würde ich es übertiteln, die Rechtslage kennen. Denn das, was ja häufig passiert ist in der Fahrradbranche zum Beispiel, ist, dass den Leuten gar nicht klar war, dass sie von Verträgen zurücktreten können, wenn nicht rechtzeitig geliefert wird. Also das heißt, die Händler bestellen und dann wird halt irgendein Liefertermin gesagt und der Liefertermin wird nicht eingehalten, wird ein halbes Jahr nicht eingehalten. Und irgendwann kommt er aber an, aber zu dem Zeitpunkt bin ich gar nicht vom Vertrag zurückgetreten. Und dann erst in dem Moment mache ich mir Gedanken darüber, was man vielleicht machen könnte. Und dann ist es zu spät. Also wenn man sich vorher schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, einfach ein bisschen vorausschauend geplant hat und sich überlegt hat, was mache ich jetzt mit der Situation, und trete dann rechtzeitig von den Verträgen zurück, dann habe ich zumindest nicht diese gesamte Marktsituation bereinigt, aber auf Seiten der Abnehmer schon mal Lösungen gefunden.
Ja, und wenn du Verträge kündigst, dann produzieren die ja hinten raus auch nicht, weil dann die ja nicht mehr die Abnahme haben, von dem her, ja.
Richtig.
Okay, was ist Punkt 4? Ist
folgender, Mindestabnahme und Mindestliefermengen. Also ich bin ohnehin ein riesengroßer Fan von Rahmenverträgen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Thema als einzelne Folge schon mal hatten. Ich glaube noch nicht, müssten wir aber eigentlich irgendwann mal. Der ganze Einkauf lebt davon, es ist übertrieben. Aber also er wird besser durch Planung. Das hatten wir eigentlich jetzt in allen Punkten bisher irgendwie mit drin. Aber wenn ich diese Planung irgendwie verschriftlichen will, dokumentieren will, formalisieren will, dann kann ich das am besten in Rahmenverträgen machen. Indem ich mich irgendwann mal hinsetze, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, Strategie, Ziele definieren, Strategie dahin, mir Gedanken zu machen, wo bekomme ich denn die Ware die nächsten 5 Jahre her? Also mache ich das halt alles immer so, ja, ich gucke mal gerade, wo es das am Markt gibt. Das kann ja manchmal auch anders als bei Fahrrädern. Fahrräder waren eine Mangelware während Corona, aber sind es ja eigentlich nicht. Aber das kann ja in anderen Bereichen ganz anders sein. Da bekomme ich vielleicht einen bestimmten Rohstoff nicht und sollte mir Gedanken darüber machen und meinen Einkauf irgendwie strukturieren und dann halt eben auch mit kritischen Lieferantenrahmenverträge abschließen und dort Mindestabnahme und Mindestliefermengen definieren. Sollten wir definitiv in der eigenen Folge nochmal besprechen.
Rahmenverträge.
Rahmen, ja, mit H.
Rahmen ohne, mit H.
Ohne
nicht, es ist eine nicht Suppe, die Nudeln. Genau. Nicht die Nudeln. Ja, genau. Okay, dann wäre der letzte Punkt jetzt im Prinzip.
Und Punkt 5 ist eigentlich alles, fast alles von dem, was ich eben gesagt habe, aber digital. Also wenn ich eine Möglichkeit schaffe, und ehrlicherweise muss ich dafür sein, da bin ich ja auch kein Experte für, aber wenn ich in so Vertragsmanagement-Projekten mit den Entwicklern von ERPs und so zusammenarbeite, dann kam da schon mal die Idee auf, dass man doch vielleicht solche Sachen auch synchronisieren könnte. Und letztlich funktionieren ja auch diese ganzen Just-in-Time-Lieferungen und so, können ja auch nur digital funktionieren. Ehrlicherweise ist das im Mittelstand noch nicht so krass verbreitet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich beobachte es jetzt nicht so häufig. Aber da ist halt auch noch viel Luft nach oben und viel Optimierungspotenzial, wenn entlang der Lieferkette die Bestände nicht irgendwo per Excel-Tabellen rumgeschickt werden, sondern auf irgendeine Weise digital vernetzt werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist immer schwierig mit der Integration einfach, weil unterschiedliche Systeme genutzt werden. Ich glaube, dass das aber in manchen Lieferketten durchaus schon funktioniert. Ich habe da schon positive Beispiele gehört. Und ich glaube, da haben wir schon auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Wenn da überhaupt mal ein Austausch stattfindet, um Liefermengen im Prinzip zu diskutieren, beziehungsweise anhand von Rahmenverträgen dann zu koordinieren, zu planen, dann kann dafür gerne auch Excel genutzt werden, weil es schon mal einen Schritt weiter ist, wie wir wissen überhaupt gar nicht, wann wie was abgenommen wird und sind jedes Mal überrascht, wenn der Kunde, der einen Rahmenvertrag hat, plötzlich 800 Stück bestellt. So, von dem her, ja. Okay, dann haben wir 5 Punkte abgehakt. Das heißt, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Bullwhip-Effekt. Ihr habt jetzt auch verstanden, wie das mit der Peitsche funktioniert. Habe ich ja ausführlich erklärt. Deswegen, ich konnte heute meine Kompetenz auch wieder ein bisschen reinbringen.
Wir haben Funfact mitgegeben, ne?
Wir haben ein Funfact.
Und ich war selbst überrascht, wie viel du auf einmal plötzlich dazu wusstest. Aber
ja, das erklärt sich aus der Erfahrung, die ich dazu habe. Aber es passt schon. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat, ne? So wie immer. Solltet ihr Spaß gehabt haben an der Erklärung, warum die Peitsche keine Wellenform macht, sondern einen Ringel und auch die Punkte, die Johannes jetzt so nebenbei noch mit erzählt hat, auch gut gefunden habt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Teilt das gerne auch mit euren Kollegen und wenn ihr natürlich wie immer Änderungs- oder Themenwünsche habt, dann Johannes Brandt, Sascha Gleisner auf LinkedIn, easy. Und schreibt uns einfach an, gebt uns das mit, was ihr uns mitgeben wollt, auch gerne, wenn wir irgendwas besser machen können. Und die letzten Worte hat wie immer Johannes. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut, schön, dass ihr da wart. Ja.
Ciao. Also ich möchte auch gerne nochmal unterstreichen, wer mehr Peitschen-Gossip haben will, soll uns bitte folgen. Wobei das vielleicht auch das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir über Peitschen gesprochen haben.
Ich wollte gerade sagen, das hat sich gerade auch ein bisschen komisch angehört. Wir belassen es bei dieser Folge.
Wir belassen es bei dieser Folge zum Bullwhip-Effekt oder dem Peitschen-Effekt. Wir hören uns aber tatsächlich nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit folgt uns. Was das Thema nächste Woche ist, weiß ich noch gar nicht. Aber wir haben uns auch letzte Woche noch nicht so richtig sklavisch dran gehalten, was wir angekündigt haben. Also in diesem Fall würde ich mal sagen, kleine Surprise-Folge nächste Woche. Bleibt uns gewogen, hört uns und bis dahin. Tschüss.